Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich sehr drauf, dass wir jetzt endlich wieder aus der Sommerpause zurück sind. Wir hatten ja ein paar Wochen jetzt Pause, war ziemlich viel los, aber wir haben einiges an Folgen vorproduzieren können und dementsprechend begrüße ich euch heute zu einer neuen Folge zusammen mit dem Fabrice, der sitzt mir gerade gegenüber. Und mit ihm werde ich heute über das ganze Thema Behavioral Design sprechen, was es überhaupt ist, was es da für verschiedene Methoden gibt und wie ihr das im Designprozess anwenden könnt. Dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Fabrice, freut mich, dass du da bist.
Hallihallo, Samuel, vielen lieben Dank, dass du mich da hast. Das war eine sehr nette Ankündigung, würde ich schon mal sagen.
Ja, wir kennen uns ja auch schon mittlerweile schon ein bisschen.
Genau.
Und ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, dass du ja auch so ein bisschen aktiv bist, was diese ganzen Themen angeht. Ich glaube, LinkedIn Lunchbreak oder so heißt es bei dir, ne? Was du auch machst.
Genau. Also bei mir fast LinkedIn Lunchbreak. Ich sehe Live Lunchbreak.
Ah, okay, so
Live Lunchbreak. Das ist mein Live-Format auf Instagram, wo ich versuche, jeden Mittwoch einen kreativen Gast zu haben, der von seinem kreativen Designerleben erzählt. Ja, und viele Sachen teilt. Und ich mache das schon irgendwie so seit, wie gesagt, ein Jahr ungefähr, immer mehr oder weniger aktiv. Macht aber auch super viel Spaß.
Ja, es ist, man lernt auch einfach viele Leute kennen und man hat halt trotzdem es ist eine coole Plattform, finde ich jetzt auch hier der Podcast, auch einfach mal so mit Leuten in Austausch zu treten und sich auch einfach wirklich mal Zeit zu nehmen und nicht nur so irgendwie einzuschieben, mal kurz einen Kaffee und schon irgendwie auf den nächsten Termin schielen, sondern ich finde das sehr, sehr nice, man weiß, ich habe 1,5 Stunden jetzt geblockt so und wir können einfach quatschen und nebenbei läuft halt die Aufnahme, ne?
Perfekt.
So. Aber ich kenne dich schon, von den Zuhörern bestimmt auch der ein oder andere, wahrscheinlich nicht zu viele. Hol mich vielleicht nochmal ab und auch die Leute, die zuhören, was eigentlich so dein Background ist, was du so machst.
Super gerne. Also, mein Name ist Fabrice Pöhlmann. Ich bin ehemaliger oder aktuell noch aktueller Freelancer im Bereich User Experience Design. Hab gerade aber eine Gründung gestartet und zwar Hello Create und das ist eine Behavioral Design Agency. Und da fokussieren wir uns auf digitales Produktdesign mit Verhaltenspsychologie. So, das ist das, was ich aktuell mache. Nebenher noch ganz, ganz viel Instagram und teile da Inhalte rund ums Thema UX-Design, ganz viele Educational-Inhalte. Noch ein bisschen Lifestyle dazu, weil es einfach Spaß macht. Und es gibt auch noch ein paar YouTube-Tutorials von mir. Und das füllt so nach und nach meinen Tag. Und das Letzte, was noch dazu muss, ist, ich bin noch Dozent für Design Thinking an der Hochschule Fresenius und dann ist die Woche auf jeden Fall voll.
Voll, ja. Dann bist du quasi ja, was Podcast und allgemein sich mitteilen angeht, mir auf jeden Fall die ein oder andere Nasenlänge voraus, was auch die Erfahrung damit angeht, ne? Ich hatte ja auch gar nicht
erschienen,
dass du YouTube etc. noch. Werde ich mir im Nachgang gleich mal, werde ich mich mal durchwühlen. Aber gutes Stichwort, weil das ganze Thema Behavioral Design soll es ja heute gehen. War eigentlich auch relativ spontan das Thema, dass ich dich da einlade, aber ich dachte mir eigentlich super spannend und ich denke, du kannst einiges Interessantes dazu erzählen. Deswegen, was ist eigentlich Behavioral Design so? Also,
okay,
cooles Buzzword, was steckt dahinter?
Ich wollte gerade sagen, erstmal großes Buzzword, lass uns das mal so nach und nach auseinanderfriemeln. Also, Behavioral Design ist nichts anderes als eine Mischung aus Design Thinking, was ich denke viele von euch kennen werden, die diesen Podcast hier hören, sprich die gesamte Methodik, sprich Empathie, Ideation und so weiter und so fort, die ganzen Phasen, die wir halt haben und das Mindset dazu, plus, und das ist die spannende Komponente, plus die Verhaltenspsychologie. Ne, und alle Prinzipien und Knowledge, was da so ein bisschen mitkommt. Und wenn man diese beiden Sachen und Themen miteinander kombiniert, ist man in der Lage, sehr, sehr, sehr viel, man nennt es so diese Wicked Problems zu lösen, also so Probleme, die wirklich, wirklich schwierig sind. Und viel von dem Behavioral Design basiert halt auf den Arbeiten von Daniel Kahneman. Ich denke, das haben bestimmt auch schon eine Menge Leute gehört. Ganz besonders sein Buch Thinking Fast and Slow, wo es ganz, ganz viel um das Thema System 1 und System 2 geht. Samuel, kennst du das auch schon?
System 1, System 2? Kenne ich tatsächlich. Ich hatte es ja so ein bisschen angekündigt, dass mich das Thema auch persönlich super abholt. Ja. Ich habe es auf Deutsch, muss ich ehrlich gestehen, weil ich finde, dass es auf Englisch schon, es ist schon auch ein anspruchsvolles Buch. Also ist jetzt nicht so mal kurz durchlesen, sondern ist schon, ich würde nicht sagen, ein Riesenschinken, aber ist schon einiges an guter Input drin und ich lese es gerade zum zweiten Mal und es ist echt immer noch so an der einen oder anderen Stelle echt Sachen, wo man noch mal mitnehmen kann so.
Absolut. Und für alle, die Thinking Fast and Slow noch nicht gelesen haben, ich gebe nochmal zwei Infos zu dem System 1 und System 2, was so die eine der Kernessenzen aus diesem Buch ist. Und zwar hat Daniel Kahnemann mit ganz, ganz, ganz viel Forschung herausgefunden, dass unser menschliches Gehirn in zwei Systemen denkt, funktioniert und entscheidet, mal so ganz einfach gesagt. Und wir haben einmal unser System 1, was sehr intuitiv agiert, was einfach nur in Anführungszeichen reagiert. Und was ganz spontan entscheidet. Und wir haben nochmal unser rationales Denken, unser System 2. Und das Spannende an der Sache ist, dass eigentlich so ungefähr 95% unserer Entscheidungen in dem System 1, also fast völlig automatisch getroffen werden und nur 5% unserer Entscheidungen in dem System 2. Da kursieren immer mal so ein bisschen andere Zahlen immer mal hin und her, aber grob kann man sagen, dass da schon eine extrem hohe Disbalance halt irgendwie da ist.
Genau, also ich weiß es ja, System 1, System 2 für die Leute, die's, die auch gar nicht wissen, was sich so hinter versteckt. Magst du dazu noch mal kurz was erklärende Worte verlieren?
Genau, also es sind sozusagen die Art und Weisen, wie wir Entscheidungen treffen oder in unserem Gehirn denken. Man kann da noch ganz, ganz, ganz viel in die Tiefe gehen, aber also auf der Oberfläche ist das erstmal, was man aus diesem Buch irgendwie mitnehmen sollte, bevor wir uns direkt im ersten Thema so komplett vernörden.
Genau. Du hast vorhin mal gesagt, was heißt mal, war es noch nicht so lange her, meintest du ja, dass ihr oder beziehungsweise du den Ansatz hauptsächlich gewählt hast, beziehungsweise da jetzt auch in die Gründung mit Hello Create reingehst, auch aus dem Grund, weil so eins oder ein paar dieser Wicked Problems, einfach so diese klassischen Probleme, die man einfach auftauchen, mit dem Ansatz ganz gut attackieren kann, sage ich jetzt einfach mal. Was sind so aus deiner Erfahrung so diese Klassiker, wo du einfach auch gemerkt hast, hey, das ist echt effektiv, da vielleicht mal mit einem anderen Ansatz ranzugehen. Mhm.
Also ich finde, grundsätzlich ist es so, dass wir oftmals auch gerade irgendwie als Produktdesigner oder UX-Designer, you name it, oftmals vergessen, dass wir als Menschen halt sehr irrationale Wesen sind. Ne? Oftmals baut man irgendwie Kampagnen auf oder man baut Produkte auf irgendwie Personas oder gewissen Annahmen und man glaubt irgendwie alle Menschen irgendwie verstanden zu haben. Aber oftmals ist es eben exakt genau nicht so. Ne? Also wir verhalten uns total komisch, irrational, so warum kaufen wir uns einen Ferrari oder einen Porsche? Ich meine, ein anderes Auto bringt uns auch von A nach B. Oder warum entscheiden wir uns bei einem Einkauf auf einmal für den Sale, obwohl wir eigentlich überhaupt keine Kohle haben, uns das zu leisten? Oder warum stehen wir dann irgendwie am Bahnhof und warten auf die Bahn und haben irgendwie Instagram schon dreimal offen, ohne darüber nachgedacht zu haben? Ne? Und eben genau dieses irrationale Verhalten kann man so im Behavioral Design halt versuchen, ein bisschen nachzuvollziehen, zum einen und zum anderen halt zu steuern. Also sprich, wenn ich weiß, warum wir uns entscheiden für gewisse Dinge, wie wir uns entscheiden, ist es deutlich leichter, Produkte genau daraufhin irgendwie auszurichten. Ne? Und das ist natürlich, klingt immer alles so ein bisschen nach Voodoo, aber am Ende ist das ganz viele quantitative und qualitative Forschung. Ne? Also auch, ich meine, das kommt aus der Verhaltenspsychologie. Klar ist da auch sehr, sehr viel Praxiswissen dabei. Das Spannende ist, dass diese ganzen verhaltenspsychologischen Erkenntnisse, die da rauskommen, eigentlich nie für UX-Design oder Produktdesign gemacht wurden, sondern einfach in einem ganz anderen Sozio-Geschichten und so weiter und so eigentlich drinne hängt und man jetzt versucht, daraus halt irgendwie Erkenntnisse zu gewinnen, um das aufs Produktdesign beispielsweise anzuwenden.
Ja, viele Sachen werden ja auch, wo ich jetzt quasi intuitiv auch dran denken würde, dass man sagt, okay, man geht auch einfach auf so Verhaltenspsychologie, was es ja eigentlich ist, wo das Verwendung findet, oftmals auch würde man ja direkt an Marketing und Werbung denken. so als klassisches Beispiel, aber nicht direkt. Man hat immer so im Kopf, okay, wie bringe ich die Leute dazu, eine Sache irgendwie zu kaufen oder sich anzusehen oder für irgendwas Geld auszugeben. Aber dementsprechend finde ich deinen Ansatz gar nicht, ist ja überhaupt nicht weit hergeholt. Es ist ja eigentlich nur logisch dann auch zu sagen, hey, wieso überlege ich mir nur, die Leute dazu zu bewegen? Wieso überlege ich mir nicht auch gleich, das Produkt dahinter so zu bauen, dass die Leute es ja unterbewusst irgendwie noch einfacher benutzen können, noch besser finden, es noch intuitiver ist, weil das sich ja dann natürlich langfristig auch positiv niederschlägt, so gesehen.
Absolut, ne? Also man immer, wenn man von Behavioral Design spricht, denken alle Leute immer, ja, da versucht man wieder die Leute zu manipulieren oder so. Ja, das kann man damit machen. Das gibt auch dann die sogenannten Dark Patterns im Internet. Jetzt klinge ich wie meine Mutter.
Ja.
nein, aber solche Dinge wie dieses Hotelzimmer wurde heute schon 84.000 Mal gebucht, wo man halt wirklich versucht, manipulativ Leute in gewisse Entscheidungen zu drängen. Man kann das aber auch wirklich auf einer sehr, sehr positiven Art und Weise benutzen, um Menschen dazu zu bringen, bessere Entscheidungen zu treffen. Besser natürlich immer nur im Rahmen der eigenen Wertevorstellung. Aber wenn man es halt hinbekommt, Menschen beispielsweise sich öfters bewegen zu lassen, also mehr Sport zu treiben, sich besser zu ernähren, mehr nach ihrer Gesundheit zu gucken, dann kann Behavioral Design einen sehr, sehr großen Impact für eine bessere Gesellschaft, und wenn man es auf einer sehr großen Ebene sehen möchte, auch haben.
Finde ich ein super spannender Punkt, weil würdest du sagen, Behavioral Design passiert unterbewusster als andere, als wenn man den klassischen Ansatz beispielsweise fährt?
Also ich glaube, dass das Spannende ist, dass oftmals, egal ob Produktdesigner, Marketier oder Produktmanager, wie auch immer, wir benutzen alle, glaube ich, Behavioral Design, ne? Weil einfach solche Sachen in uns drinne hängen und wir das ganz unbewusst benutzen. Und Behavioral Design an sich ist auch noch, erstmal wie Design Thinking, eigentlich nur ein riesiger Werkzeugkoffer. Ne? Also im Design Thinking haben wir ganz viele Übungen, mit denen wir irgendwie Kreativität fördern können, mit denen wir mehr Empathie aufbauen können. Und genauso ist es im Behavioral Design auch. Ne? Also beispielsweise, wenn wir verstehen, wie bestimmte Heuristiken, das Wort fällt bestimmt nochmal öfters, das sind so mentale Abkürzungen für alle, die das noch nicht gehört haben. Sprich, eine mentale Abkürzung ist, wir bauen uns das einfach so nach und nach auf, dass wir, wenn wir morgens aus dem Bett aussteigen, nicht mehr drüber nachdenken, ob wir
alleine den linken Socken... Allein das Thema Schubladendenken ist ja...
Ja,
ist
Schubladendenken, sowas, genau. Ja. Ne? Also das Thema Biases, das sind so Vorurteile, die wir halt eben haben. Wenn man die sozusagen so ein bisschen besser versteht, dann kann man da sehr, sehr, sehr spannende Sachen halt irgendwie draus bauen. Und das ist halt so ein bisschen der andere Ansatz an der Stelle.
Also es ist quasi zusammengefasst einfach nicht eine Sache, die irgendwie man neu erfunden hat, sondern man schafft eigentlich aktiv ein Bewusstsein dafür, wie Menschen ticken und es in bestimmten Situationen irgendwie Denkabkürzungen, Denkvereinfachungen auch einfach anwenden. Das heißt jetzt zum Beispiel das Thema Schubladendenken. Um es mal ganz krass zu sagen, wenn man jetzt irgendwie früher der halbe Stamm wurde von einem Säbelzahntiger irgendwie erwischt, so, dann wird man halt, wenn man das nächste Mal einen Säbelzahntiger sieht, nicht erst nochmal gucken, was der macht, sondern dann rennt man halt lieber gleich. Also das ist halt so ein typisches Beispiel, wo man sagt, okay, das wäre ja eigentlich genau so eine mentale Abkürzung, wo es das eigentlich evolutionär ja die meisten Sachen vom schon auch sinnig sind. Und da guckt man, so wie ich jetzt auch verstanden habe, einfach, okay, wo treten diese Dinge auf, wie kann ich das einsetzen, wo möchte ich vielleicht nicht, dass sie auftreten, wenn ich mein Produkt entwickle, um das dann einfach auch für den Nutzer sinnvoll einsetzen zu können.
Absolut.
In dem Kontext vielleicht noch, worauf ich hinaus wollte, als ich gefragt habe, ob du denkst, dass man das vielleicht unterbewusster, dass das Unterbewusster stattfindet. Denkst du, das bringt mehr Verantwortung dann auch mit, weil man ja Leuten oder Dinge so designen kann, dass vielleicht Leute das vielleicht auch im positiven Sinne, aber vielleicht auch im negativen Sinne dann so benutzen, wie man das möchte? Weil natürlich nicht jeder, der das benutzt, eine Sache, sei es jetzt ein Produkt, sei es eine App, sei es, wie du schon gesagt hast, eine Hotelbuchungsseite, auf der dann irgendwie eine Verknappung suggeriert wird und man dann sagt, hey, okay, ich muss das jetzt auch haben, weil das muss ja wertvoll sein, wenn das viele Leute haben möchten. Balance bringt es viel oder mehr Verantwortung mit?
Also ich finde es geil, wir sind 8 Minuten im Podcast und jetzt kommt direkt die krasse Ethikfrage. nein, Quatsch. Also natürlich, das bringt unheimlich viel Verantwortung mit sich, ne? Und ich glaube, dass das jetzt immer und immer mehr wird, ne? Also schau dir ein Facebook an, schau dir ein Netflix an, schau dir ein Instagram an, wie diese Produkte im Laufe der Zeit sich anfangen zu verändern, ne? Also ganz am Anfang, glaube ich, hat sich Mark Zuckerberg noch nicht über den Hebel, dass Menschen so krass sein Produkt nutzen werden, genauso wenig wie Instagram irgendwie Gedanken gemacht. Und jetzt auf einmal ist es so, dass Menschen Stunden, Tage in diesem digitalen Kosmos halt verbringen. Und jetzt auf einmal fängt man an, oh, kann das sein, dass das beispielsweise, gerade wenn man halt so viele Nutzer da drin hat, gesellschaftliche Hebel in Bewegung setzt. Ne? Und dann fängt nämlich an, in Instagram darüber nachzudenken, okay, vielleicht wäre es irgendwie, weil wir feststellen, es gibt psychische Probleme in der Gesellschaft, gut, die Likes wegzumachen. Ne? Also, und da kommt auf jeden Fall das Thema Responsibility mit rein. Ne? Auf jeden Fall. Und das hilft tatsächlich auch bei der Produktgestaltung. Ne? Also wenn wir Produktdesigner darüber schulen, dass es halt eben diese Dinge gibt, wie Behavioral Design, wie Heuristiken, wie Biases, und die sich im Vorfeld darüber Gedanken machen, kann das unsere Nutzer abhängig machen? Also beispielsweise, nehmen wir mal aus der Gaming-Industrie, da ist es gang und gäbe, diese Lootboxen irgendwie von Fortnite oder sonst irgendwas, für alle, die das nicht kennen, das ist so ein Open-Source-Game, was ganz viele Kids irgendwie zocken. Dort gibt es so Boxen, die man irgendwie kaufen kann, und dann ist es so, man muss irgendwie bezahlen, um zu gewinnen, und da werden ganz viele irgendwie von abhängig, das ist jetzt sehr stereotypisch irgendwie gesprochen, aber
wenn, ja, passiv dann, auf jeden Fall, also das ist diese Belohnung zu sagen, okay, ich habe jetzt, ich spiele eine Runde, ich bekomme so eine Kiste, weiß nicht, was drin ist, vielleicht ist was drin, was andere nicht haben, oder irgendwie was cool ist, und dieser Moment einfach, man macht es auf und man bekommt halt einfach was. Irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da nicht tief genug drin, aber er löst halt dann irgendwie wahrscheinlich ein Glücksgefühl aus und nächstes Mal halt dann wieder, ne?
Genau, ohne, dass ganz man genau, so aktiv, ja.
Mitbekommt.
Total, und wenn man sich dessen halt bewusst ist, dann kann man Produkte halt irgendwie mit Sicherheit besser und ethischer in Anführungszeichen steuern.
Ja. Ganz am Anfang meintest du ja, dieses ganze Thema Behavioral Design, ne? Baut ja auf sehr viel auf diesen Themen von oder den Erkenntnissen von Daniel Kahneman auch auf. Also auch an der Stelle von meiner Empfehlung, von meiner Seite eine große Empfehlung halt auch an das Buch, für jeden, der es noch nicht kennt. Aber du meintest, es ist sehr viel auf seinen Erkenntnissen, die wiederum sehr viel auf Forschung basieren, beziehungsweise Statistik. Also ich glaube, jeder, der Psychologie studiert hat, der weiß, dass es also zum Großteil auch einfach Statistik ist. Denkst du, dieses ganze Thema Behavioral Design, weil die Frage, die sich mir dann natürlich stellt, ist es nicht eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel ein User-Testing macht, ein regelmäßiges und in iterativen Schleifen arbeitet, nicht eigentlich ein ähnlicher Effekt, wenn man dann auch sagt, okay, man ist sich vielleicht nicht direkt bewusst, okay, das ist jetzt diese Heuristik oder das ist jetzt diese mentale Abkürzung, aber man bekommt ja durch das Testing den Outcome trotzdem mit.
Ja, total. Also ich sag mal, man muss kein Behavioral Designer, Verhaltenspsychologe sein, um ein saugeiles Produkt zu bauen. Und ich glaube auch, dass viele gute Produkte entstanden sind, völlig ohne dieses Wissen. Nichtsdestotrotz, so ein Klischeespruch, so Wissen ist Macht halt. Und umso mehr ich mir dessen bewusst bin, dass halt diese Dinge, dass es diese Dinge gibt, kann ich sie halt viel bewusster einsetzen. Und ich absolut beispielsweise ein regelmäßiges User-Testing, qualitative Forschung im Sinne von User-Interviews bei einer Produktrecherche oder sowas, ist absolut ein Werkzeug innerhalb der Behavioral Design Toolbox. Wenn man aber beispielsweise, und dann gehen wir nochmal vielleicht ein bisschen nerdiger in den Bereich Interviews rein, wenn man weiß, wie sich Menschen beispielsweise von solchen Interviewsituationen halt irgendwie eingeschüchtert fühlen, ich hatte letztens ein User-Testing in einem Usability-Labor mit Jugendlichen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, was das eigentlich psychologisch mit einem macht und was da für ein Stress ausgelöst wird und so, und wie das dann den Test beeinflusst, kann man da einfach nochmal mit einer anderen Brille irgendwie ein bisschen draufschauen. Ne? Also es ist einfach so, ich sag mal so ein, das bisschen Wissen mehr, was vielleicht das Produkt noch einen Ticken besser macht, die Entwicklung ein bisschen beschleunigt. Genau. oder halt in die Richtung bringt, wie man das möchte.
Ich glaube auch, dass es sehr ein sehr großes Effizienzthema auch ist, weil man dann ja in bestimmten Situationen, ich meine, man fängt ja nicht irgendwie sofort das Testen an, auch einfach oder bestimmte Punkte auch einfach schon sieht, wo man sagt, ach ja, da wird sich der Nutzer aufgrund von, lass es dieses Verknappungsthema sein, oder Thema XY, da können wir dann später noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was es da so für Verzerrungen gibt, oder Heuristiken, um mal wieder unser Buzzword mit einzubauen, dass man da von vorne dann einfach schon weiß, okay, in dieser Situation wird vielleicht sich der Nutzer so und so verhalten, was man möglicherweise natürlich auch aus eigener Erfahrung weiß, weil man es bei so und so vielen Produkten eine ähnliche Situation schon hatte, oder einfach zu sowas schon Testings gemacht hat oder Interviews. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es eine große Zeitersparnis, wenn man auch einfach viele dieser Situationen kennt und das auch einfach im Vornherein mit berücksichtigen kann. Also man spart sich, glaube ich, die ein oder andere Überraschung dann im Nachhinein.
Absolut. Und wenn man sich mit Behavioral Design beschäftigt, werden einem einfach eine Menge Frameworks auch vor die Füße geschmissen. Und wenn man weiß eigentlich, dass Verhaltensänderungen nur auf einer bestimmten Systematik basieren, kann man ganz, ganz explizit danach schauen. Ne? Und dann kann man ganz genau nämlich an den Hebeln drehen, wo man weiß, hey, unsere Dropout-Rate ist irgendwie super hoch. Das kann eigentlich nur an drei Hebeln liegen. Lass uns doch mal an allen drei ein bisschen drehen und gucken, in welche Richtung das dann irgendwie wieder geht. Ne?
Ja, das ist halt dann einfach, glaube ich, macht viele, viele Themen einfacher. Wir hatten ja es gerade eben schon, oder ich habe es gerade eben ganz kurz angekündigt, und zwar dieses ganze Thema, ich glaube, heißt auch in dem Buch so Cognitive Bias Codex, also einfach, was es so für Themen gibt, wo man vielleicht ein bisschen aufpassen kann, was man vielleicht selbst schon kennt, ohne es jetzt irgendwie aktiv zu wissen. Hast du ein paar Dinge im Kopf, wo du sagst, damit es vielleicht auch für die Zuhörer ein bisschen greifbarer ist, was das für Situationen sein können, um auch das Wort ein bisschen greifbarer zu machen?
Absolut, super gerne. Geben wir ein paar Beispiele raus. Und zwar für alle nochmal ganz kurz, also es gibt diesen Cognitive Biases Codex. Das ist eigentlich eine riesige Sammlung an Biases, also Vorurteilen und auch Heuristiken, sprich mentalen Abkürzungen, die wir so als Menschen haben und die mehr oder weniger gut erforscht sind. Ne? Und ein schönes Beispiel dafür ist immer das Paradox of Choice. Das heißt nicht viel mehr, als dass wir Menschen ein Problem damit haben, wenn wir ganz, ganz, ganz viele verschiedene Optionen zum Entscheiden haben. Und wenn es ganz schlecht läuft, entscheiden wir uns lieber gar nicht an der Stelle. Also wenn zu viele Entscheidungen da sind, ich bin in der Situation, Stresssituation, A, B, rechts, links, oh, ich weiß nicht, oh, okay, nee, dann downloade ich doch lieber nichts und guck mir das Angebot doch nicht an oder kauf halt hier irgendwie nichts. Ne? Und ein schönes Beispiel dafür ist immer das Jam-Experiment, wo in einem Supermarkt, ich habe die Zahlen nicht 100% im Kopf, aber ich glaube, es waren irgendwie 24 verschiedene Arten von Jams, also Marmeladen irgendwie verkauft werden sollten an so einem Stand. Dann hat man das mal vertestet und hat das irgendwie runtergebrochen, glaube ich, auf 8 oder sowas. Also für alle, die das genau wissen wollen und nicht auf meine falschen Zahlen hier gucken wollen, Jam-Experiment, dann findet ihr das. Und letztlich ist dabei rausgekommen, dass der Absatz, also sprich der Verkauf der Marmelade viel, viel krasser nach oben gegangen ist, wenn wir die Option halt reduziert haben. Und wenn man jetzt sich beispielsweise mal so eine Apple.com oder eine Apple-Seite halt irgendwie anschaut, wie viele Optionen für die Farben beim iPhone gibt's denn? Wie viele Optionen für Festplattenspeicher gibt's denn dafür? Fast nichts. Und ich bin mir sehr sicher, dass die sehr, sehr viel über diese psychologischen Dinge wissen, die dahinter stehen. Ne? Und wenn du jetzt beispielsweise dir ein Produkt anguckst wie, ich finde immer Sky, Entschuldigung fürs Bashing, aber ein super Beispiel für Paradox of Choice ist da, also bis man Sky zu Hause hat, hat man so viele Entscheidungen zu treffen, dass man mit Sicherheit eigentlich gar keine getroffen hat, ne? Und wenn wir jetzt wieder Netflix als Beispiel ziehen, das sind irgendwie 3 Buttons, bis ich irgendwie, weiß ich nicht, House of Cards gucken kann, ne? Also so viel zu diesem Paradox of Choice.
Ja, das ist auch tatsächlich, da habe ich nämlich auch noch einen Punkt dazu, eben genau aus auch aus unserer oder meiner persönlichen Erfahrung jetzt auch als Personalberater beziehungsweise Consultant. Ist ja bei uns genauso, wenn wir jetzt irgendwie über eine Position sprechen mit einem Kunden und okay, dieser und jener Kandidat wird gesucht. Es reicht nicht, wenn, dass wir einen Kandidaten vorstellen. Seltenst. Und auch nur, wenn wir den Kunden sehr gut kennen, beziehungsweise der uns halt oder halt bei unseren Kunden, die, mit denen wir schon länger zusammenarbeiten, weil die wissen, okay, wir erzählen denen keinen Quatsch, aber sobald noch nicht dieses große Vertrauen da ist, es wird sich generell nicht entschieden, bevor nicht noch ein zweiter oder dritter Kandidat auch sich einfach mal angeguckt wurde. Weil natürlich dann auch immer dieses Thema da ist, okay, man will nichts verpassen, vielleicht gibt es doch noch eine bessere Möglichkeit, wo wir genau auch wieder bei dem Thema wären und dann natürlich, wenn es zu viele sind, bringt es irgendwo auch Aufwand mit und man hat auch irgendwie dann keine Lust, sich, dann macht es nur mehr Aufwand, als es dann im Endeffekt dem Kunden bringt. Also auch da bei uns tauchen solche Sachen auf. Es ist ja nicht nur Design, sondern es ist eigentlich überall anwendbar, solche Themen.
Absolut, ne? Also Behavioral Design nochmal an der Stelle, wir sprechen heute sehr fokussiert über das Thema UX-Produktdesign. Ich würde viel lieber gerne noch mehr im Bereich Service Design damit machen, noch viel mehr im Bereich des Coachings und so weiter und so fort. Und ich bin mir sicher, dass es dort viele Menschen gibt, die das schon machen. Aber auch solche Dinge, ne, wie die Heuristik, dass man sagt, Autonomy, ne? Also Menschen wollen einfach selber Dinge entscheiden können. Und nicht Entscheidungen abgenommen bekommen. Und das beschreibt eigentlich genau das, was du jetzt gerade gesagt hast.
Ja, genau, stimmt. Weil sonst, genau, so ist es. Sonst hätte ich
die Es ist auch immer so ein Abwägen, wie viel von der Heuristik ist gut im Verhältnis zu einer anderen. Ne? Das beeinflusst sich halt immer sehr, sehr stark gegenseitig. Ne? Jetzt kann man zu mir sagen, ja, Paradox of Choice, guck dir doch mal Zalando an, da gibt's tausende von Schuhen, die man sich da... Ja, das ist korrekt, aber es kommt auch immer auf den Gesamtkontext und die wirklich den Moment der User Journey an. Ne? Also in dem Moment ist es wichtig, dass wir das oder jene Heuristik halt heranziehen. Ne? Also bei einem Checkout-Prozess ist es auf jeden Fall Paradox of Choice, dass man darauf achtet, da ist ein Button. Bei beispielsweise einem großen Angebot ist es wieder eine andere Heuristik, die dort besser funktioniert. Ne?
Selbes Thema, wenn man in die Detailansicht geht, kriegst du noch zwei andere Sachen vorgeschlagen, dass du einfach nochmal sagen kannst, okay, ja, ich hab wirklich die beste Wahl getroffen, passt. Die anderen beiden passen, gefallen mir nicht so, weil in dem Moment ja alles andere, was nicht da ist, was natürlich auch wieder, ist immer wieder beim Thema, alles, man bewertet ja grundsätzlich nur das, was man gerade sieht, alles andere wird ausgeblendet in dem Moment. Und wenn du halt in einem Moment dann drei Schuhe zur Auswahl hast und im nächsten 10, kann das je nach Situation auch das genau eben so funktionieren, wie man sich dann auch als Produktdesigner wünscht oder halt gedacht hat. Deswegen. Du hast vorhin, bevor wir noch vielleicht uns noch eine angucken, du hast vorhin mal angesprochen, du würdest es gerne, du würdest dir wünschen, dass das Ganze noch mehr im Service Design auch passiert oder gelebt wird. Bevor wir den Punkt nämlich verlieren, wollte ich da noch kurz drauf eingehen oder beziehungsweise von dir nochmal hören, wo genau du denkst, dass es da noch Potenziale gibt, die man vielleicht momentan schon auch nutzt, aber vielleicht auch noch viel auf der Strecke bleiben.
Ja, also ganz, das erste Beispiel, was mir da immer einfällt, ist das Thema Behörden. Ne, also wie schwierig heute noch Behördengänge sind. Ich war tatsächlich heute Morgen da und mit welchen Problemen, in Anführungszeichen, User da irgendwie noch konfrontiert werden, wo ich mir denke, liebe Leute, das können wir so viel einfacher für Nutzer gestalten. Und wenn man da mal aus einer Behavioral Design Brille halt irgendwie drauf guckt, dann sind da so viele Hebel, die man einfach betätigen kann und um bessere User Experience an der Sache zu schaffen. Ne? Aber auch solche Dinge wie also du kannst Behavioral Design auch auf Sprache anwenden. Ne? Also du kannst es anwenden auf die Architektur deines Gebäudes. Man darf das immer nicht so auf ein Thema irgendwie limitieren. Das ist sehr, 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 sehr breit.
Ja. Es ist ja auch, ich meine, es ist ja nicht eine Sache, die designspezifisch ist, sondern es kommt ja aus der menschlichen Psychologie. Deswegen, es findet ja immer statt. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, oder wie wir vorhin auch schon gesagt haben, ich glaube, im Marketing findet es auch schon viel statt, so psychologische Themen, aber das Ganze auch vielleicht mal im Produktdesign auch einfach ein bisschen systematischer anzugehen oder im UX-Design, finde ich eine sehr, sehr sinnige Herangehensweise. Hast du noch eine Bias vielleicht auf Lager, die du mitgeben kannst oder die du gerade im Kopf hast?
Ja, auf jeden Fall. Also, was immer cool ist, ist beispielsweise Default States. Ne? Also, das ist jetzt eine sehr spezifische Sache. Also, sprich, alle vorausgewählten Dinge. Sprich, wenn wir beispielsweise, und ich versuche mal da verschiedenste Varianten aufzumachen, es gibt immer dieses klassische Organspenden-Beispiel, sprich in Ländern, wo Organspende automatisch jeder zustimmt, ist die Organspende deutlich höher, weil sich ganz, ganz wenige Leute aktiv dagegen entscheiden. In Deutschland ist es genau umgedreht, bei uns muss man sich aktiv dafür entscheiden und deswegen haben wir sehr, 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 sehr viel weniger Organspende als in anderen Ländern. Aber Default States kann man auch so ein bisschen in die Richtung gehen, wenn man wieder auf bessere Entscheidungen und bessere Ernährung geht. Wenn beispielsweise in einer Kantine das, ich sag mal, gesunde Essen, in Anführungszeichen, deutlich näher an dem eigentlichen Laufweg der Personen dran ist und beispielsweise die Fleischwurst irgendwie auf der ganz anderen Seite, dann kann man, wenn man das erforscht und ein bisschen genauer drauf schaut, prozentual vielleicht hinbekommen, dass sich mehr Leute gesünder ernähren. Oder wenn man im Supermarkt ungesunde Produkte halt ganz nach hinten setzt. Dann kann man wieder abwägen, okay, wie zufrieden sind damit die Kunden? Was heißt das eigentlich? Wie viel Prozent haben wir denn da irgendwie wirklich geschaffen? Aber genau, in die Richtung kann man da vorgehen.
Sehr gut. Also es sind alles so Punkte. Ich glaube, auch für die Leute, die jetzt zuhören und sich da vielleicht ein bisschen dran tasten wollen, glaube ich, macht das Ganze ein bisschen greifbarer und vielleicht auch so Punkte, wo man mal selbst mal kurz gucken kann, wenn man gerade irgendwo an einem Projekt sitzt oder über irgendeinem Thema, die drei Punkte sich vielleicht mal kurz anguckt und sagt, okay, vielleicht findet das tatsächlich auch bei mir gerade statt in meinem Projekt, in meiner jetzigen Situation. Jetzt wissen wir natürlich, was ist das ganze Thema, was macht es, wozu ist es gut. Das haben das Ganze auch ein bisschen greifbar gemacht. Was natürlich noch, also um das Ganze vielleicht mal noch ein bisschen mehr aufzudröseln, was sind denn so Faktoren, die zusammenkommen müssen, damit Behavioral Design überhaupt stattfindet? Also es passiert ja nicht einfach so, oder vielleicht auch doch. Das wäre vielleicht noch so ein spannendes Thema, aus welchem Setup ergibt sich sowas?
Also nochmal ganz kurz an der Stelle, Behavioral Design an sich selbst kann gar nicht stattfinden, genauso wenig wie Fast Design Thinking stattfinden kann, das ist der Klugscheißer-Talk hier. aber es ist einfach nur, ich verstehe natürlich 100%, was du meinst, also sprich, was muss gegeben sein, damit wir menschliches Verhalten oder Entscheidungen sozusagen beeinflussen, ändern können, ne? Und dazu gibt es ein sehr, sehr spannendes Framework, das ist das BJ Fogg Behavioral Model. Und das zeigt eigentlich mit einer sehr, sehr simplen Darstellung, also nochmal ganz kurz, BJ Fogg Behavioral Model, können wir bestimmt irgendwie auch verlinken oder sowas, dass ihr euch das anschauen könnt. Dort hat BJ Fogg, Dozent, Professor und so weiter und so fort, renommierte Unis in den USA, erforscht, dass es eigentlich für eine Verhaltensänderung und der Kauf eines Produktes, das Nutzen einer anderen App ist nichts anderes als eine Verhaltensänderung von A nach B, eigentlich nur drei Faktoren braucht. Und es gibt halt die drei Faktoren und die sind Trigger, Motivation und Ability. Und wenn man beispielsweise gerade ein Produkt gestaltet, könnte man sich mal Gedanken machen, wo haben wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle irgendwie ein Problem. Und um das nochmal so ein bisschen konkreter zu machen, wie, wenn ich von Verhaltensänderungen spreche, sprich, wir sitzen alle irgendwie im Auto oder oftmals fahren und eine Ampel ist auch nichts anderes als eine Behavioral Design Maßnahme, weil wenn wir die nicht hätten, dann hätten wir ein sehr, sehr schlechtes Verhalten auf unseren Straßen und deswegen brauchen wir was diese drei Dinge, Trigger, Motivation und Ability, irgendwie ein bisschen reguliert. Und der Trigger an der Stelle ist die rote Ampel. Ne? Ich sehe, okay, rotes Licht, gut, okay, ich muss irgendwas tun. Das nächste ist die Motivation. Meine Motivation ist sehr hoch, dem anderen nicht hinten drauf zu fahren, weil ich weder durch die Windschutzscheibe fliegen möchte, noch den Versicherungsfall aufnehmen möchte, wenn ich ihm hinten drauf fahre. Also es gibt einfach eine hohe Motivation. Und die Ability ist, dass einfach unter meinem, jetzt muss ich kurz überlegen, rechten Fuß mit sehr, sehr wenig Zentimeter Abstand mein Bremspedal ist. Sprich, alle Dinge sind gegeben, dass mein Verhalten sich dahin ändert, dass ich einfach an der roten Ampel halte. Und siehe da, Menschen sind sehr irrationale Wesen. Selbst wenn diese Dinge irgendwie im Einklang sind, verhalten wir uns manchmal anders und fahren doch jemanden innen drauf, weil wir vielleicht durch irgendwas anderes abgelenkt sind. Und wenn wir jetzt mal noch irgendwie ein Beispiel daneben setzen und dann ist der Wasserfall ein Sprechgesang hier irgendwie auch durch. Beispielsweise, wenn ich dir jetzt sage, Samuel, ich gebe dir 1 Million Euro. Ist erst schon, ich würde mal sagen, der Trigger ist irgendwie schon ganz gut. Sehr gut. Und wahrscheinlich bist du auch irgendwie, wenn ich sage, mach mal irgendwie dreifachen Rückwärtssalto aus dem Stand dafür. Bist du vielleicht auch irgendwie ganz, ganz gut motiviert, das irgendwie hinzukriegen. Aber was nicht gegeben ist, ist natürlich die Ability. Es sei denn, du bist jetzt super Turner.
nee, wär nicht gegeben, nur fürs Protokoll.
Sehr gut. Also ihr merkt, sprich, wenn diese Ability nicht gegeben ist, dann kann diese Verhaltensänderung, und diese Verhaltensänderung in dem Sinne wäre einfach das Losstößen dieses Prozesses, nicht gemacht werden.
Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Heißt, man kann das ganze Thema doch so ein bisschen, ich sag mal, einfach mal aufdröseln, weil man das natürlich, ich glaube, ich kann es mir vorstellen, wenn man jetzt natürlich zuhört, das Ganze auch ziemlich, auch die Frage irgendwo aufkommt, okay, ich weiß jetzt, was es ist und was es macht, aber wie genau wende ich es halt an? Und es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, zu sagen, okay, ich muss es wollen, ich muss es können und ich muss irgendwie halt darauf aufmerksam gemacht werden, einfach durch diesen Trigger. Wenn du jetzt was designst oder an einem Produkt entwickelst, was würdest du sagen, ist die einfachste Stellschraube, an der man drehen kann? Oder gibt es eine einfachste Stellschraube oder ist es situationsabhängig? Oder?
Also ich glaube, es gibt keine einfache Stellschraube an der Stelle. Ich glaube, es gibt so Quick Wins. Ne? Also wenn ich beispielsweise einen Kunden habe und man sagt, okay, wir machen mal eine Behavioral Design Analyse von einer Landingpage oder beispielsweise auch von einer App, dann kann man erstmal gucken, okay, ist denn die Ability, also sprich, wenn jemand irgendwie im Shop was einkaufen möchte, erstmal gegeben. Ne? Also wie viel Klicks, jetzt ganz einfach gesprochen, braucht derjenige denn von Produkt, habe ich auf Instagram oder wo auch immer bei der Ad gesehen, das wäre dann der Trigger an der Stelle, bis ich habe es in meinen Warenkorb gelegt und gekauft. Nur und wenn da die Ability schon beeinflusst wird in einem sehr langen User-Journey, dann könnte man da auf jeden Fall ein bisschen was machen. Wenn man jetzt, ich spiele dieses Beispiel einfach mal durch, um es vielleicht noch konkreter zu machen, ne? Also und wenn ich jetzt beispielsweise auf das Thema Motivation eingehe und wir gehen mal Thema, I don't know, Bergsteigen. dann gucken wir uns genau an, okay, was motiviert denn jetzt irgendwie einen Bergsteiger, ein paar neue Schuhe irgendwie zu kaufen? Was ist denn seine intrinsische Motivation? Ist es irgendwie ein ganz, ganz wichtiger Feature irgendwie an diesem Schuh? Muss der besonders fest sein? Ist es eher eine emotionale Ebene, was ich alles mit dem Schuh erleben kann und so weiter und so fort, ne? Also, dass ich irgendwie verstehe, was motiviert den denn eigentlich? Und habe ich das irgendwie auf meiner Webseite so abgebildet oder steht da einfach nur irgendwie eine Headline, die nichts aussagt, in Anführungszeichen? Und so ein bisschen ähnlich verhält sich das irgendwie dann auch wieder bei den Triggern, ne? Also wenn ich irgendwie ein Produkt habe, ich habe eine Webseite, eigentlich ist die perfekt gestaltet, UX, super, alles geil, User-Testing, wunderbar gelaufen, aber keiner findet mich, dann wird es wahrscheinlich daran liegen, dass irgendwie meine SEA-Kampagne oder meine Social-Kampagnen irgendwie nicht anständig laufen oder ich irgendeinen anderen Trigger nicht richtig gesetzt habe und dass überhaupt jemand überhaupt nicht aufmerksam wird auf mich. Trigger kann aber auch sein, okay, die Farben auf meiner Webseite, niemand versteht, dass das jetzt irgendwie ein Link ist, weil das ist irgendwie nicht richtig eingefärbt oder sowas. Und so kann man das nach und nach runterbrechen und auseinandernehmen und überlegen, okay, wo drehen wir dann am schnellsten und wo können wir den meisten Mehrwert irgendwie generieren?
Ja, ich wollte gerade auch sagen, es hört sich auch so ein bisschen an, als wäre das nicht so ein Thema, was jetzt irgendwie auf einer Ebene stattfindet, sondern man kann es dann auch irgendwie je nach, man kann es entweder halt hochskalieren und in immer größeren Kontext betrachten oder man macht den Kontext halt immer kleiner, wie du schon noch gesagt hast, bis man irgendwie spezifisch auf einer Seite ist und sagt, okay, ist jetzt dieser Link eingefärbt oder ist dieser Button jetzt besonders auffällig oder nicht? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es natürlich dann auch für alle Ebenen gleichermaßen anwendbar. Was ich mir auch vorstellen kann, korrigiere mich gern, wenn es falsch ist, ist es so, dass sich diese Themen auch gegenseitig beeinflussen. Also zum Beispiel, das Beispiel, was du vorher genannt hast, sei es jetzt mit bei einem Shop zum Beispiel, was immer so das klassische Beispiel ist, über eine Instagram-Ad kommt man da drauf, dass man, sobald die Ability, also die Möglichkeit, das zu tun, sobald das abnimmt, nimmt ja irgendwo gleichzeitig auch die Motivation ab, weil man ja dadurch mehr Aufwand hat, das zu tun. Ist es so oder bin ich da gerade falsch?
Ja, jein, würde ich mal sagen. Also ich würde nicht nein sagen, dass diese Dinge sich nicht gegenseitig beeinflussen. Man muss da so ein bisschen differenzieren, wann sagst du sozusagen, was ist Motivation und was ist Ability, ne? Die Ability, beispielsweise, wie du jetzt gerade gesagt hast, oder auch eine schlechte Page-Load-Zeit, dann ist die Ability sehr low, sehr, sehr niedrig. Klar werde ich dann irgendwie demotiviert, aber das ist nicht die Motivation, wo man jetzt im BJ-Fogg-Modell von spricht, in meiner Wahrnehmung jetzt einfach nur. Vielleicht sieht das irgendwie jemand anders, aber ich würde da so ein bisschen den Unterschied machen und sagen, Motivation ist wirklich, okay, was ist intrinsisch motiviert, was ist ein externer Trigger oder sowas, und eine schlechte Ability und eine Demotivation ist dann einfach nur die Schlussfolgerung daraus, dass derjenige okay. etwas nicht tun kann.
Okay, ja. Nee, dann war ich jetzt einfach vielleicht ein bisschen falsch unterwegs, will ich jetzt nicht sagen, aber...
Ja, aber alles gut, wie gesagt, also das kann sich auch total gegenseitig beeinflussen, ne? Das würde ich jetzt auch nicht so auseinanderdröseln.
Okay, also einfach nur, um es nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, man hat diese drei Faktoren, nenne ich es jetzt einfach mal, an denen man arbeiten kann, wo man sagen kann, okay, man erhöht die Motivation, man verändert den Trigger, man macht Dinge leichter zu bedienen, oder wenn man vielleicht auch bestimmte Sachen nicht unbedingt haben möchte, dann
macht man es auch schwerer.
Wort habe ich gesucht, macht man es auch schwerer. Ja. Du hast mir noch in der
Vorbesprechung... Entschuldigung, noch mal eine Sache an der Stelle, ne? Sorry, dass ich jetzt unterbreche. Ne?
Alles gut.
Aber man kann ja mal versuchen, bei Amazon seinen Account zu löschen.
Richtig.
Wenn man weiß, dass Verhaltensänderung aus diesen drei Dingen besteht und ich die Ability extrem schwierig mache, dann ist nichts, also eine Verhaltensänderung ist in dem Sinne ja nur das Löschen des Accounts. Und wenn ich das Konzept der Ability kenne und das ganz, ganz schwer mache, dann werden prozentual weniger Leute den Account löschen. Und das ist eine Sache, die Amazon auf jeden Fall will. Und auch, wer hätte es gedacht, auf einmal irgendwie eine random Fehlermeldung in irgendeinem Bestellprozess zu haben und dann ist es auf einmal 50 Cent teurer, ist ein Dark Pattern und hat auch was mit Ability zu tun.
Ja. Was für uns Nutzer natürlich vielleicht nicht optimal ist, aber natürlich seitens Amazon durchaus den Effekt hat, den es haben soll, ne?
Ja, total. Also dann kann man überlegen, okay, wie viel hält denn meine Brand halt aus?
Ja, genau.
Oder wie viel möchte ich meiner Brand zumuten, Nutzer irgendwie in irgendwelche Irrwege zu führen?
Ja, genau. Das ist dann so das andere Thema. Muss ich ja nicht immer decken, so die Interessen. Aber anderes Thema. Du hast mir in der Vorbesprechung noch einen Punkt genannt, den du auch super spannend findest und denkst, da kann man auch den Leuten einfach nochmal gut was mitgeben. Und ich würde fast sagen, das ist noch, ich würde fast sagen, das ist eigentlich noch populärer als das Buch vom Daniel. Und zwar ging es ja da um dieses ganze Thema, eigentlich um das Buch Hooked, wenn ich jetzt richtig den Kontext herstelle. Dieses Hooked-Modell von, ich weiß gar nicht, wie man den Namen ausspricht.
Near Eyal.
Ja, genau. Und das ist so das Buch, was ich so in jedem was so gefühlt jeder Designer, den ich so kenne, auch bei sich im Schrank stehen hat. Ja. Kannst du vielleicht auch nochmal erklären, ich glaube, die meisten werden auch das Buch schon kennen, aber was genau dieses Hooked-Modell im Kontext des Behavioral Design zu suchen hat, beziehungsweise wie du das dann auch in deinem täglichen Doing anwendest, weil das ist ja dann auch das eigentlich im Endeffekt, worum es am Ende des Tages dann geht, wie kann ich auch diese Erkenntnisse sind das eine, aber das Ganze dann irgendwie auch umzusetzen und umsetzbar zu machen, ist dann natürlich nochmal das andere Thema. Und das ist ja ganz cool, wenn du uns da nochmal so ein bisschen mitnimmst.
Super gerne. Also wie gesagt am Anfang, Behavioral Design ist eigentlich nur ein riesiger Koffer, wo man ganz, ganz viele Tools reinstecken kann. Und das Hooked-Modell ist auf jeden Fall eins dieser Tools. Und ich würde es halt einfach im Bereich des Behavioral Designs anordnen. Und zwar das Habit oder das Hooked-Modell beschäftigt sich damit, wie man Habit-Forming Products entwickeln kann oder was sozusagen die Charakteristiken solcher Produkte sind. Jetzt macht sich wahrscheinlich die Frage aus, okay, was sind denn Habit-Forming Products? Und ein Habit-Forming Product ist beispielsweise Google. Weil wir haben alle die Gewohnheit, ein Habit, wenn wir Wissen brauchen oder eine Frage haben, wissen wollen, wann was auf hat, dann googeln wir das. Oder beispielsweise Amazon hatte auch eine extrem große Macht für oftmals technische Produkte oder alles, was man so in seinem kleinen Bedarf irgendwie braucht. So, ich schaue nicht irgendwo anders, sondern mein Habit ist, okay, ja, ich brauche irgendwas, ich gucke mal bei Amazon. So, das ist mein Habit. Oder, kommt drauf an, wie alt man ist, unsere Zuhörer, ich weiß gar nicht genau, Tinder.
Ich glaube, das ist noch ein Begriff, die hier zuhören, hoffe ich zumindest.
Zählt noch, okay. Also Tinder ist natürlich auch ein Habit-Forming-Product. Ne? Also ich brauche irgendwie ein neues Date und zack, dann gehe ich mal auf Tinder und schaue mal, was da irgendwie los ist. Aber ganz blöd gesagt, deine Zahnbürste ist auch ein Habit-Forming-Product. Weil du einfach um dieses Produkt herum halt irgendwie ein Habit formst und das ist so einfach, dass du es benutzen kannst. Und deswegen passt das eigentlich auch irgendwie ganz gut da rein. Ich glaube, das Beispiel wird man nicht so oft hören, aber für mich zählt das auch total.
Zahnbürste wahrscheinlich auch einfach, weil die Motivation, dieses Ding zu benutzen, einfach relativ hoch ist. Also ich würde es meinen Kollegen nicht antun wollen.
Ja, würde ich auch empfehlen. Und mit diesen Habit-Forming-Products, das kann man gerade auf so einer großen Ebene sehen. Sprich, wir haben irgendwie einen internen Trigger, der das auslöst, dass wir dieses Produkt irgendwie benutzen wollen. Das kann man aber wieder auch runterbrechen, ganz spezifisch auf die UX dieser Produkte. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie einen Tinder nimmt, geht es da wieder darum, hey, ich muss eigentlich nur nach links oder rechts swipen und ich krieg alles, was ich irgendwie haben möchte. Und dieses Hooked-Modell besteht auch relativ simpel, auch, verlinken wir euch auch, könnt ihr euch die Grafik dazu mal anschauen, aus vier Bereichen. Und zwar einmal startet dieses Modell mit einem internen oder einem externen Trigger. Meistens eher mit einem externen Trigger. Danach kommt eine Action. Dann gibt es ein jetzt Zungenbrecher, Variable Reward und dann kommt ein Investment des Nutzers. So, das sind diese vier Bereiche, also Trigger, Action, Variable Reward und Investment. So, was bedeutet das jetzt an der Stelle? Ne? Also, was heißt das genau? Nehmen wir uns beispielsweise mal ein klassisches Beispiel, Instagram. Wir können es gleich nochmal für TikTok machen, aber für Instagram funktioniert es eigentlich meistens sehr gut. Sprich, der Trigger, den wir irgendwie haben, ist eine Push-Notification mit, hey, XYZ liked your post. Oder, hey, this guy is now live online, check this out. Also ich habe irgendwie einen Trigger, der mich dazu auffordert, in die App irgendwie reinzugehen. Und die Action, die ich an der Stelle habe, ist eigentlich relativ simpel. Sprich, wenn Tim mir ein Like gibt, dann like ich ihn zurück. Und das ist das Einzige, was das Tool irgendwie von mir verlangt. Oder meine Freunde laden ein Bild hoch, ich lade ein Bild hoch. Und wenn man da die Ability sehr, sehr weit unten macht, dann kann man ein bisschen weiter in diesem Hooked-Modell gehen. Und dann kommt es sozusagen in den Bereich des Variable Rewards. Weil ich habe ja ein Bild hochgeladen und jetzt möchte ich dafür ja auch irgendwie Likes haben. Und es sind aber immer variabel viele Likes. Es ist nicht immer so, dass wenn ich bei Instagram reingehe, dass ich immer weiß, ein Like, dann würde dieser gesamte Hook-Cycle nicht mehr funktionieren, sondern es ist völlig variabel. Und macht TikTok, und ich glaube, das ist signifikant für den Erfolg dieses Produktes verantwortlich. Dort ist die variable Belohnung auf Deutsch noch viel, 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 viel höher. Du kannst mit 100 Followern auf TikTok einen Millionen-Klick haben. Oder ein Millionen-Video haben. Und du weißt es einfach vorher nicht. Weil der Algorithmus.
Wieso ist das so? Ich unterbreche, aber was glaubst du, wieso das so ist?
Ich glaube, das hat einfach tatsächlich was mit dem Algorithmus zu tun.
Ich meinte, dass wieso du als Mensch diesen, es wäre ja nicht mehr spannend, wenn ich jetzt also auf Instagram gehe, ich lade ein Bild und weiß, ich bekomme jedes Mal meine, weiß ich nicht, 200 Likes. Dann wäre ja der Reiz irgendwo weg, logisch, weil ich weiß ganz genau, okay, das ist wird einfach zur Gewohnheit und werde so. Aber was? Meinst du, ist es dann das Risiko oder die Chance auf den Gewinn, in Anführungsstrichen, in Form von noch mehr Likes und Anerkennung? Oder,
genau. Ich glaube, da kommen wir wieder in den Bereich des Cognitive Biases Codex rein. Und jetzt merkt man so ein bisschen, wie vielleicht diese verschiedenen Modelle, von denen wir heute sprechen, unter dem Deckmantel Behavioral Design zusammengehören. Ne? Also beispielsweise, es gibt eine Heuristik, Curiosity, also die Curiosity-Heuristik. Also sprich, Menschen sind von Natur aus, wenn man das so formulieren möchte, neugierig. Genauso haben wir einen Drang zu Ästhetik und Formen, Symmetrien schön zu finden. Ne? Und es gibt bestimmt noch ganz, ganz, ganz viele neue Heuristiken, die diesen variablen Reward rechtfertigen. Und auch an der Stelle, es gibt so viele Heuristiken, dass ich die auch alle gar nicht im Kopf habe. Ne? Also ein Behavioral Designer arbeitet gefühlt immer mit einem Cheat-Sheet nebendran, weil es gibt so viele Sachen, die man da wissen muss. Aber 100% gibt es Heuristiken, die genau diese Variable Rewards halt irgendwie rechtfertigen. Ne? Oder auch das Thema einer Heuristik ist beispielsweise Social Proof. Ne? Also das Thema Social Proof bedeutet einfach nur, oder die Heuristik, dass ich mich in meiner, ich sag mal, gesellschaftlichen Blase, in der ich mich bewege, irgendwie profilieren möchte, mich so verhalten möchte, wie andere Leute sich verhalten, mich mit anderen vergleiche. Und das rechtfertigt das einfach, ne? Und wenn ich jetzt wie ein jugendliches Mädchen irgendwie nehme und irgendwie alle in der Klasse irgendwie 500 Follower auf TikTok haben und ich habe halt null, dann ist man schon sehr gut, wenn man irgendwie gar nichts mit diesen Plattformen zu tun hat, weil ich meine, das hat auch alles negative Effekte so, aber es hat irgendeinen Zwang, der in dir halt irgendwie geweckt wird, ne? Sorry. Und neben diesem Variable Reward, sprich bei TikTok ist der noch viel krasser, weil ich viel verschiedene Likes oder Views irgendwie an den Zahlen haben kann, aber auch irgendwie verschiedenen Content angezeigt bekommen kann. Also innerhalb von Sekunden ist es jedes Mal ein Konsum von einem Content nur mit einem Swipe nach oben. Das ist das Einzige, was ich machen muss, nicht mehr. Die Ability ist super, super, super low. Und das am Ende, das Investment, was ich wieder reingebe, ist einfach nur selber ein Bild hochzuladen, selbst ein Like zu verteilen, selbst einen Kommentar zu machen. Und so fängt sozusagen dann dieser Circle wieder von vorne an. Es ist ein externer Trigger, der mich vielleicht darauf hinweist, dass ein Bild geliked wurde. Oder irgendwann, wenn man darum ein Habit formt, lösen interne Trigger, wie beispielsweise Langeweile, diesen Cycle aus. Beispielsweise, mir ist langweilig, ich liege im Bett, dann hole ich einfach nur, mich irgendwie zu stimulieren, halt irgendwie Instagram raus. Und wenn man nochmal so auf dieses Thema irgendwie Investment eingeht, es gibt einen erforschten Effekt, der heißt IKEA-Effekt. Und der ist ganz spannend, weil da geht es darum, dass wenn wir selber in gewisse Dinge investieren tatsächlich, und das ist bei IKEA nichts anderes als das Aufbauen meiner Möbel, so sehr wir es vielleicht hassen oder verteufeln oder sowas, sind wir dann Teil dieses Möbelstücks und wir wollen irgendwie, das ist dann unseres und wir haben da was geschaffen und so. Und umso mehr ich investiere, das ist der Grund, warum auch solche unheimlich viele Stunden in Games oder sowas verbracht werden, umso mehr Invest ich reinbringe, umso schwieriger ist es, wieder rauszukommen.
Ja, das ist ja dann genau, da ist man auch wieder genau in dem Thema, ab wann wird's schwierig, ne? Weil so Glücksspielgesichten und sowas sind auch gar nicht so weit von diesen Themen halt auch entfernt. Und genau, das ist genau sowas. Ich meine, wenn ich mir irgendwie selbst was gebaut habe, ich meine, jeder, der so einigermaßen handwerklich unterwegs ist, der weiß ganz genau, dass es sich anders anfühlt, wenn man eine Sache selbst macht, als wenn man sie einfach kauft. Und auch mein Chef kam tatsächlich auch, wir waren gestern Champions League gucken, und er hat ihm auch gesagt, hey, er kann so ein cooles Geburtstagsgeschenk empfehlen, und zwar, ich glaube, in Garmisch unten ist das, kann man sich seine Skier mit so einem Ski, ich weiß nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall mit jemandem, der professionelle Ski herstellt, selbst machen. So. Und die Leute bezahlen halt ein Heidengeld dafür, einfach weil du die Möglichkeit hast, selbst da Zeit zu investieren, obwohl die qualitativ ja auch nicht besser sein können als Ski, die der selbst einfach so hergestellt hat, ohne dass du deine Finger mit dazwischen hattest. Und das ist ja, glaube ich, genau das Thema dann.
Total. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere Zuhörer sagen so, ja, aber ich würde meine Skier jetzt nie selber da machen und da voll Zeit investieren. Ja, das stimmt. Und da würde ich gerne noch eine Sache so anbringen im Thema Behavioral Design. Die Person, mit der wir irgendwie sprechen oder für dieses Produkt, das ist extrem individuell. Also nicht alles funktioniert für jeden, und das ist ganz normal so, ne? Also deswegen gibt es auch Leute so, ja, auf TikTok niemals. Und es ist auch, die werden auch nie da sein, weil die einfach dieses Modell, was dahinter steht, nicht hookt. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das halt irgendwie doch hookt. Und da kommt man irgendwie dahin. Und ich wollte gerade noch eine Sache zu dem Investment sagen. Lass mich kurz nochmal irgendwie das Revue passieren lassen. So, du hattest gerade eben nochmal drüber gesprochen, irgendwie Glücksspiel und gefährlich und so weiter und so fort. Jetzt muss ich mal. Das ganze Cheating hat mich ganz kuschelig. Das hat genau, das ganze Thema weggezogen. Okay, ich glaube, wir müssen weiterspringen. Ich
fasse es nochmal kurz zusammen, genau. Ich würde es sagen, ich fasse einfach nochmal kurz zusammen, weil wir trotzdem, weil ich auch mal kurz unterbrochen habe mit meinem Gehampel. Im Endeffekt, dieses ganze Hook-Modell oder Hooked-Modell oder wie auch immer man es nennen will, passiert halt einfach darauf, man hat zuerst diesen Trigger, der meistens, also entweder von extern kommt oder von intrinsisch, wie man so schon sagt, genau. Danach kommt eigentlich das Verhalten, die Action. Man hat diesen Reward, jetzt zum Beispiel, nachdem man was hochgeladen hat, okay, was erwarte ich an, in dem Fall Anerkennung im Sinne von Likes oder Views auf TikTok. Und dann aber noch dieser Punkt Investment, der dich ja noch mehr dann in diesen Haken oder in diese Spirale reinzieht, wo man sagt, okay, jetzt habe ich schon Zeit da rein investiert und mir auf Instagram, keine Ahnung, so und so viel Follower aufgebaut, ja, dann mache ich es nochmal. Und wenn man dann irgendwie mal, das ist ja auch ein bisschen der Fluch, glaube ich, von diesem ganzen Influencer-Dasein, du kannst nicht von jetzt auf gleich sagen, nee, man könnte es, ja, aber die Leute, ich glaube, ich kenne niemanden, der von jetzt auf gleich gesagt hat, nee, lass sie jetzt bleiben. Die 500.000 oder die 1 Million Leute, die mir jetzt folgen und jeden Tag zuhören, egal. Das ist ja ein Rieseninvestment, was die Leute gemacht haben über Jahre. Und das kann natürlich auch klammern, festhalten. Genau, das ist dieses Hooked-Modell. Wir sind jetzt schon eine wir sind jetzt schon fast eine Stunde am Quatschen, Fabrice, deswegen eigentlich wollte ich mit dir noch mal kurz auf das Thema eingehen, wie man das ganze Behavioral Design Thema ein bisschen auch in seine Organisation, in sein Projekt reinbringt. Aber ich würde einfach sagen, wir machen an der Stelle ganz spontan einfach einen Cut und packen das in der nächste Folge, in den zweiten Teil, den ich jetzt auch mit dir noch nicht abgesprochen hatte. Aber das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Dementsprechend, Fabrice, vielen, vielen Dank für die sehr, sehr spannenden Insights und ich könnte da jetzt auch noch, glaube ich, 3 Stunden mit dir weiter da sitzen und quatschen.
Auf jeden Fall.
Es ist so heiß auch hier im Office, deswegen.
Bei mir auch. Mein Raum wird immer, die Sauna fängt an zu starten. Richtig. Lass uns gerne auf jeden Fall einen Part 2 machen, wo wir einfach ein bisschen mehr darauf eingehen, wie man das jetzt tatsächlich in seinem Unternehmen, in seinem Produkt irgendwie implementieren kann. Auch von meiner Seite jetzt schon mal vielen, vielen Dank, Samuel. Es war super spannend, immer wieder gerne hier im Podcast zu sein.
Ja. Auch von mir super, vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen beim Zuhören. Ich habe die ganzen Themen, sei es jetzt dieser Cognitive Bias Codex, das Modell von BJ Fogg oder auch das Hook-Modell von Near Ale, alles mal mit in die Beschreibung gepackt. Ansonsten könnte ich natürlich auch alles sehr, sehr gerne an den Fabrice wenden. Aber ich denke, wenn die Folge hier draußen ist, wird es nicht mehr so lange dauern, bis es einen zweiten Teil gibt. Dementsprechend freue ich mich, wenn ihr alle wieder reinhört. Vielen Dank, Fabrice. Und in dem Sinn, bis zum nächsten Mal.